begegnet ihrer Lieblosigkeit und falschen Bezogenheit mit seiner Offenbarung und mit einer deutlichen Ermahnung, die aber gleichzeitig lehrmäßig ist, instruktiv ist. Und ein vierter Beitrag. Sollte der lukanische Text in der Tat eine Späteinschiebung enthalten, das ist eine Manuskriptfrage, bei Lukas 22, 19b und 20. Sollte das, was ich bezweifle, aber sollte das eine spätere Einschiebung sein, in welchem allein, in diesem Text allein nämlich, in den Evangelien etwas über die Wiederholung des Mahles steht, wenn das der Fall ist, so gibt Paulus uns zu verstehen, der Herr habe ihm eröffnet, er selbst, der Herr, habe an jenem Abend gesagt, das Mahl diene den Seinen zur Wiedererinnerung. Das Mahl sei also zu wiederholen. Wenn das bei Lukas nicht steht, dann wäre das ein Beitrag von Paulus. Römisch 2, die Bedeutung des Herrn Mahles. Zuerst lese ich etwas von Laubach, Dr. Laubach, über das Abendmahl, ein kleines Heft. Die Kirchenväter verhalfen dem griechischen Denken zum Einbruch in die Christusbotschaft und gaben dem Abendmahl dadurch schon eine seinem ursprünglichen Wesen fremde Deutung. So wurde es für Ignatius von Antiochia, den Märtyrerbischof, zum Pharmakon Athanasias, Heilmittel zur Unsterblichkeit. Bei Irenaeus von Lyon vermittelte das Abendmahl die Aphthasia, unvergängliches Leben. Und für Tertullian wurde die Feier des Abendmahls zum Sakramentum, zum Weiheakt. Ursprünglich war das Sakramentum ein Fahneneid, wobei der Soldat Treue versprach bis in den Tod seinem Offizier. In der scholastischen Theologie bis hin zu Thomas von Aquin herrscht ein starrer Sakramentalismus. Für die katholische Kirche ist die Messe mit ihrem Wandlungsgedanken zu einer Opferhandlung geworden, zu einem Opus Operatum, zu einer Handlung, hinter der sich göttliches Geschehen geheimnisvoll verbirgt, das völlig unabhängig vom Glauben oder Unglauben des Priesters und der teilnehmenden Gemeinde wirksam ist. Dieses sakramentale Denken ist auch von den Reformatoren nicht völlig überwunden worden und hatte die unheilvolle Spaltung des protestantischen Lagers in Lutheraner und Reformierte zur Folge, die trotz aller Einigungsbestrebungen nicht überwunden worden ist. Die Frage nach dem Sinn des Abendmahls ist immer wieder gestellt worden. Wenn aber in unserer Zeit ein evangelischer Theologe, Professor Karl Heim, in seiner wissenschaftlichen Arbeit zu dem Ergebnis kommt, unsere gewöhnliche evangelische Abendmahlsfeier ist von der urchristlichen genauso weit entfernt wie das katholische Abendmahl mit seinem Wandlungsgedanken. Wenn Karl Heim so schreibt, so sollte eine solche Stimme uns aufhorchen und erneut fragen lassen, was Sinn und Bedeutung der Abendmahlsgemeinschaft waren. Gehen wir auf diese Frage näher ein, so müssen wir ganz bewusst einmal auf alle überkommenen Vorstellungen verzichten. Wir müssen die griechisch-philosophischen Denkvoraussetzungen beiseite lassen, die weithin unser abendländisches Denken geprägt haben, und müssen uns um das rechte Verständnis israelitisch-hebräischen Denkens mühen. Das heißt, wir müssen uns auf das Offenbarungsdenken der Bibel einstellen. Dazu hatte er einige Fußnoten zu Quellen. Es ist interessant festzustellen, welche Bezeichnungen, verschiedene Benennungen von Christen dieser Feier gegeben haben. In diesen Bezeichnungen kommt wenigstens zum Teil zum Ausdruck, welchen Sinn man der Feier beilegt. Das Wort Abendmahl ist wohl Offenbarung 3, Vers 20 entnommen. Brotbrechen, der Apostelgeschichte, Herrenmahl und Gedächtnismahl, dem 1. Korinther 11, Liebesmahl, dem Judasbrief, und Tisch des Herrn, 1. Korinther 10. Dazu gibt es den Ausdruck Messe, abgeleitet von Congregatio est Missa, die Gemeinde ist entlassen, Hüter an die Tür, hieß es dann, das heißt, keine anderen durften mehr rein. Und im angelsächsischen Raum sagt man gern Communion, also Kommunion, für Abendmahl. Und das ist auch unter Evangelikalen so, wenn zum Abendmahl eingeladen wird, we're going to have Communion, also auch Lord's Supper. Ja. Auf Gründen, die in der Folge zur Sprache kommen sollen, finde ich die Bezeichnungen Herrnmahl oder Mahl des Herrn, Gedächtnismahl, Tisch des Herrn noch am geeignetsten. Die Bedeutung des Herrnmahles kann nach seinen zwei Grundbeziehungen aufgezeigt werden. Wir wollen also nach zwei Richtungen die Bedeutung besprechen. Die Schrift schildert das, dieses Mahl als ein Mahl des Herrn und als ein Mahl der Ekklesia. Paulus sagt bezeichnenderweise, ich überkam vom Herrn, was ich auch euch überlieferte. Hiermit will er wohl sagen, erstens, dieses Mahl hat einen Kyrios. Und zweitens, dieses Mahl fördert Ekklesia. Also, was ich jetzt sage, stammt vom Herrn und gilt euch, 1. Korinther 11, Vers 18 und 20, en Ekklesia, in der Gemeindeversammlung. Also, Groß A, als Mahl des Herrn ist es einmal ein Gedächtnis seines Sterbens, zweitens eine Darstellung der Gemeinschaft mit dem Erhöhten und Gegenwärtigen und drittens ein Ausdruck der Gewissheit seines Wiederkommens. Das Mahl des Herrn ist also, als Mahl des Herrn ist es ein Mahl des Leidenden, des Erhöhten und des kommenden Herrn. Hat es mit uns zu tun? Nein. Es ist ein Mahl des Herrn und als solches ein Mahl des Leidenden, des Erhöhten und des kommenden Herrn. Besprechen wir die Bedeutung nun als ein Mahl des leidenden Herrn. Also das Erste. Das ist ein Gedächtnis seines Sterbens. Das Herrnmahl ist ein Gedächtnismahl des leidenden Herrn. Als solches wird es gefeiert, indem man sich auf die Ereignisse und die Bedeutung seines Todes besinnt. Man bedenkt, man besinnt sich auf den Tod des Herrn, das heißt auf die Ereignisse seines Todes und auf die Bedeutung seines Todes. Gute Denkmäler weisen auf das Eigentliche im Leben des zu Gedenkenden hin. So ist es auch mit Jesu Denkmal. Das Eigentliche in seinem Kommen war sein stellvertretendes Leiden und sein Sterben. Darauf werden wir in diesem so geeigneten Mahl des Gedenkens hingewiesen. Zum Aspekt des Gedenkens gehört auch, dass die Geschichte, die im Mahl dargestellt wird, eine abgeschlossene Geschichte ist. Das Opfer für die Sünden der Menschheit ist gebracht worden, das Blut angenommen worden, der Vorhang, der von der Gegenwart des Allerhöchsten trennte, zerrissen und sogar der Geist des Himmels bereits da, um uns zum Zutritt zum Allmächtigen zu verhelfen. Hier ist die Schrift klar. Christus ist eingegangen, nicht um sich selbst öfters zu opfern. Hebräer 9, 24 und 25. Er ist einmal erschienen zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Hebräer 9, Vers 26. Christus hat sich einmal zum Opfer dargebracht. Vers 28. Dieser hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht. Kapitel 10, Vers 12. Mit einem einzigen Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollendet. Hebräer 10, Vers 14. Ihrer Sünden und Ungerechtigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da ist kein Opfer mehr für Sünde. Kapitel 10, 17 und 18. Zweitens, um die Bedeutung des Mahles zu verstehen, müssen wir es auch als Mahl des Auferstandenen sehen. Das Gedächtnismahl ist kein grabsteinähnliches Gedenken an den Tod Jesu. Er lebt und ist das Leben seiner Gemeinde. Er ist das Leben seiner Gemeinde, nicht nur lebt er für sich. Auch darauf soll sich der Teilnehmer am Herrnmahl besinnen. Sein Herr ist ein Lebendiger. Die Herrnmahltexte erinnern an einigen Stellen an die Auferstehung des zu Gedenkenden. Zum Beispiel Matthäus 26, Vers 2. Zur Zeit des Passas wird er gekreuzigt. Dann Vers 29, Kapitel 26, Vers 29. Er wird es aber neu mit den Jüngern trinken im Königreich Gottes. Folglich muss er wieder leben. Er wird zur Zeit des Passafestes gekreuzigt, aber er hat bereits schon vorher angekündigt, er wird neu trinken. Folglich hat er seine Auferstehung angekündigt. Ebenfalls Lukas 22, in den Versen 29 und 30. Sie werden im Reich an seinem Tisch sitzen. Paulus betont, er habe seine Einsetzungsworte vom Herrn bekommen, also vom Auferstandenen. Und das Mahl sei eine Verkündigung seines Todes, bis er wiederkäme. Er lebt also. Und dieses Leben oder das Feiern steht also im Zeichen dieser Erinnerung, dass er lebt. Der Inhalt des Bechers ist für Paulus offenbar ein Hinweis auf das Leben des auferstandenen Messias, der in ihm lebt, der in Paulus lebt. Man denkt an 1. Korinther 10, Vers 16. Und dann an Galater 2, Vers 20. Und das Brot weist auf die Gemeinde, die als Leib mit dem erhöhten Haupt verbunden ist. 1. Korinther 10, 16 und 17. Wenn Christen das Brot und den Wein zu sich nehmen, sollen sie wissen, dass sie von dem leben, der sein Leben für sie gab und der auferstand, um jetzt sein Leben durch den Heiligen Geist mit ihnen zu teilen. Wenn ich also das Brot kaue und den Kelch trinke, den Inhalt trinke, dann sage ich mir, ich lebe von dem, an dessen Tod ich schuldig bin. Ein Geheimnis. Ich zerkaue das Brot, sage also, ich bin mitschuldig am Tode dieses Christus. Aber dadurch, dass ich gleichzeitig genieße, sage ich, ich genieße sein Leben, das für mich gegeben wurde. Beides ist in diesem Feiern dabei. So wie die von der ägyptischen Sklaverei erlöste Gemeinde täglich von Brot und Wasser lebt, das Jahwe zur Verfügung stellt in der Wüste, so lebt die neue Ekklesia durch lebendige und ständige Verbundenheit mit dem, der sagte, ich bin das Brot. Und ganz besonders in dieser Verbindung weist ja Jesus auf das Wüstenerlebnis hin. Die Tatsache, dass der Tisch des Herrn ein Bundesmahl ist, spricht ferner von der Gegenwart des Herrn, der treu ist. Denn es ist ein Bund der Treue, den er mit den Seinen schließt, der dann nach der Auferstehung bekräftigt werden kann in der Zusage, merkt euch wohl, ich bin bei euch jeden Tag. An diese Gegenwart des Bundes Treuen werden die Jünger im Teilnehmen am Mahl neu erinnert. Und drittens, wir schauen die Zukunft. Wir schauen nach hinten, wir schauen nach oben, wir schauen nach vorn. Als Mahl des Herrn, des Kyrios, ist diese Feier ein Mahl der Hoffnung. Jesus betrachtet es offenbar als eine Bildprophetie, wenn er von seiner Erfüllung im Königreich Gottes spricht, Lukas 22, Vers 16. Dass die Zeit solcher Erfüllung sich nicht auf die Gegenwart des Herrn in seiner Gemeinde bezieht, sondern auf das künftige Reich auf Erden, deutet er im nächsten Satz an, wenn er ankündet, er wird vom Gewächs des Weinstocks wieder trinken, wenn das Königreich Gottes gekommen ist. Auf diese Aussage nimmt Paulus wahrscheinlich Bezug, wenn er die Korinther daran erinnert, sie verkünden den Tod des Herrn, bis er kommt. Nimmt offenbar Bezug auf das, was Jesus sagt. Das Mahl des Herrn ist eine Verkündigung, eine geschichtliche, eine demonstrierende und eine prophetische. Es schaut zurück, es schaut in die Gegenwart des lebendigen Herrn, es schaut in die Zukunft. In dieser Verkündigung liegt der eschatologische Aspekt des Mahles. Darum ist diese Feier auch ein Fest. Es ist ein Freudenfest, weil der Herr kommt. Bei den Juden wurde es Sitte, am Pessach feiern zu grüßen, bis nächstes Jahr in Jerusalem. Gemeinde Jesu kann sagen, heute feiern wir den, den wir lieben, aber nicht sehen. Morgen feiern wir vielleicht schon die Hochzeit des Lammes. Die Bedeutung des Herrnmahles kommt also einmal zum Ausdruck, wenn es als Mahl des Gekommenen und Leidenden, dann als Mahl des Auferstandenen und Gegenwärtigen und auch als Mahl des kommenden und vollendenden Herrn verstanden und gefeiert wird. Ich gucke gar nicht auf die Uhr. Tut jemand das? Ja, danke. Groß B. Das Abendmahl als Mahl der Gemeinde. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Das Augenmerk fällt auf die Gemeinde. Und die Bedeutung gewinnt man an dieser Stelle in einem anderen Sinne. Hier gehen unsere Augen vom Gastgeber zu den Gästen. Als Mahl der Gemeinde ist es ein Mahl der Heiligung. Ich fasse zunächst zusammen und dann gehe auf das Einzelne ein. Es ist ein Mahl der Heiligung, ein Mahl der Gemeinschaft und ein Mahl der Verkündigung. Und in einem gewissen Sinne gehen diese Aspekte parallel zu denen des vorhergehenden Teils. nämlich es ist ein Mahl des gekommenen, des gegenwärtigen und kommenden Herrn. Erstens, als Gemeindemahl ist es ein Mahl der Heiligung der Gläubigen. Wie ist des Herrn Tisch ein Heiligungsmahl? Schon das erste Abendmahl wurde Anlass zu ernster Selbstbesinnung. Zwei Vorgehen des Meisters führten dazu. Zum einen meldete er, einer von euch wird mich ausliefern. Einer unter euch ist nicht rein. Dieses kam wie ein Lichtpfeil, der das Innerste von 11 Männern durchsuchte und eine und dieselbe Frage bei allen auslöste. Bin ich es? Selbstprüfung. Bin ich dabei oder bin ich ein Verräter? Wer bin ich? Bin ich bei Jesus oder bin ich gegen ihn? Das ist in der Tat eine Frage, die jeden Teilnehmer am Herrenmahl sich stellen sollte. Ist er Herr und Meister oder nicht? Allzu viele kommen zum Mahl und sagen zwar Herr, Herr, kennen ihn aber nicht und liefern ihn wie Judas bei der ersten Gelegenheit aus. Oder tauschen ihn ein für einen Jesus, der ihnen besser passt. Heiligung heißt auch zugeordnet sein. Paulus legt den Korinthern nahe, jeder solle in sich kehren und sich fragen, ob er würdig sei. In erster Linie dürfte diese schwierige Aufgabe bestimmt seine Mahnung im letzten Kapitel des zweiten Briefes einschließen. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es müsste denn sein, dass ihr nicht echt wärt. Die Frage nach echter Jüngerschaft wurde schon bei der Einsetzung dieses Mahls gestellt. Die andere Handlung Jesu an diesem ersten Abend, die zur Heiligung führte, war eine Tat, die ebenfalls ein Anlass zur Selbstbesinnung wurde. Er wusch den Jüngern die Füße. Ihnen, denen es um die Erststellung geht, zeigt er, worauf es im Reiche Gottes wirklich ankommt. Auf die Bereitschaft, sich selbst aufzugeben. Das ist im Grunde Heiligung. Die Selbstbehauptungstendenz, die im Garten Eden eingeleitet wurde, rückgängig zu machen. Jesus sagt seinen Schülern, die Wertauffassungen der Weltordnung gelten nicht in seinem neuen Königreich.